Der Bohème-Faktor oder das Recht auf Stadt. Ein Feature von Nina Hellenkemper.
Denn wir sind St. Pauli Boys. St. Pauli Boys. St. Pauli Boys.
Als ich und viele andere Leute hierher gezogen sind in den 90ern, haben wir das ja eben gemacht, weil wir eigentlich froh waren, eine Wohnung zu finden, die billig ist und eben keine Dusche hat. Und den Kohleofen schmeißt man dann selber an. Ne? Und dafür ist der Revolutionsdruck nicht so hoch und man hat ein Ambiente. Ja, natürlich spielt so Romantik auch mit rein, wo die sozialen Gegensätze natürlich aufeinanderprallen und man das ja eigentlich auch ehrlicher findet.
Ted Geier lebt auf der Reeperbahn mitten auf St. Pauli. Der Musiker von den Goldenen Zitronen ist eine feste Größe im Kiez, dem Zentrum des Hamburger Undergrounds, mit wilden Konzerten, Partys und schummrigen Clubs.
Also es war ja auch eine Entscheidung zu sagen, ja, ich will den Lärm, ich will die Kotze. Das ist eine Entscheidung, da hinzugehen. Und die, die es nicht wollen, die sollen ja dann meinetwegen in Ottensen ihr linksliberales Leben führen. Ne? Man dachte eben sehr lange Zeit, wir sind geschützt eben, dass es halt eigentlich eine Area ist, wo man halt dickes Fell braucht. Ne? Und das wäre der Deal, den man macht, ne? Gegen billige Miete und ein Ambiente, wo man sich mit identifizieren kann.
In den letzten Jahren haben Investoren den einstigen Alki- und Rotlichtbezirk rund um die Reeperbahn als Sahnelage erschlossen. Das Schmuddelimage des Hafenviertels gehört inzwischen der Vergangenheit an. St. Pauli entwickelt sich neben dem angrenzenden Schanzenviertel zum Innenquartier der Hansestadt.
Die Schanzisierung ist ja irgendwie logisch zu erklären. Ne? Das ist ja so wie Lower Downtown Manhattan oder so. Ne? Das folgt ja den Gesetzmäßigkeiten. Ne? Leute machen aus Leidenschaften Läden und die Läden haben Erfolg, ziehen dann bestimmte Leute an und davon angezogen kommen dann wieder andere, die dann wieder denken, ja, hier ist eine gute Gegend, um Geschäfte zu machen. Also die Entwicklung ist ganz typisch in der Schanze und ja auch nicht weiter verwunderlich. Nur auf dem Kiez hatte man ja hier immer noch so ein Parallelsystem von Luden. Ja, so ein rechtsfreier Raum ja in gewisser Weise. Ne? Und die Prostitution hat dann auch irgendwie geschützt. Und also was Anarchisches auf eine Art. Ne? Das folgt noch nicht den Logiken von Konzernen, die so sich überlegen, wie sie aus bestimmten Blocks da irgendwie möglichst viel Geld rausquetschen können. Ne?
Was sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren sehr charakteristisch geändert hat, ist, dass St. Pauli attraktiv geworden ist für Leute höheren Einkommens, hier auch tatsächlich zu wohnen und zu leben. Und attraktiv geworden ist als Wirtschaftsstandort für Unternehmen, hier sozusagen ihre Zentrale oder ihren Bürostandort aufzumachen. Das ist die sogenannte Kreativwirtschaft oder auch neue Medien. Wir haben hier in St. Pauli Süd mit dem Bavaria-Gelände sicherlich einen ganz symbolischen Ort von der Veränderung von St. Pauli. Da war ehemals eine Brauerei drauf. In diese Bürogebäude sind jetzt zum Beispiel Deutschlands größte Werbefirma ist hier eingezogen. Oder auch AOL hat sich hier niedergelassen.
Steffen Jörg, Sozialarbeiter, kümmert sich seit Jahren um das 2,3 Quadratkilometer große Viertel zwischen Reeperbahn und Hafen, in dem es schon seit dem 17. Jahrhundert Amüsierbetriebe gibt.
Die ganze Dienstleistungs-, Werbe-, neue Medienwirtschaftszweige, für die ist das unheimlich interessant in so einem Stadtteil wie St. Pauli, wo das Leben pulsiert, wie wenn ich jetzt mal Maklerlyrik benutzen darf, wo man sozusagen mittendrin ist und was scheinbar das ist, was Werber und Werberinnen zum Beispiel brauchen, um möglichst kreativ zu sein.
Das Haus hier 4 Häuser weiter, wo ich so billig gewohnt habe, da wohnten wirklich eben alte Seeleute, alte Kiez-Leute, die hier gearbeitet haben, im verschiedensten Business und viele Ausländer. Und jetzt, man hat die Wohnung dann, das waren 2 Wohnungen pro Etage, man hat die kleiner gemacht, also es sind jetzt 3 pro Etage und das ist jetzt halt die klassischen Single-Geschichten und das sind jetzt lauter halt Adidas-Jackenträger. Ne? Und natürlich ist deren Selbstverständnis mit Kiez ein ganz anderes. Die sehen, pulsierendes Leben und hier ein bisschen Realness und das ist dann sozusagen so ein biografischer Zwischenschritt. Ne? Also man geht dann so mit 23 auf dem Kiez wohnen und mit 33 geht man nach Ottensen oder was weiß ich. Ne? Also das ist sozusagen, deren Verständnis von dem Stadtteil ist ein ganz anderer, weil der wird so benutzt als so eine Aufladung. Ne? Die haben nicht ein Interesse daran, sozusagen das mitzudenken als ein Ort, wo man auch Kinder großzieht oder so.
In den letzten Jahren sind die Mieten in St. Pauli um 28% gestiegen. Ganze Karrees werden abgerissen, ob 50er-Jahre Wohnriegel oder Musikschuppen wie der Mojo Club. Die Tankstelle am Spielbudenplatz ist der Marktplatz von St. Pauli. Um Mitternacht ist die Fläche zwischen den Zapfsäulen voller Menschen mit Dosenbier. Die Schlange steht bis Säule 14. Türsteher schließen die Glastüren, weil die Kassen mit der Abrechnung von Bier, Kondomen und Schokolade nicht nachkommen. Doch das Gelände des Nahversorgers von St. Pauli hat ein bayerischer Konzern gekauft.
Also ist auch lustig, ne? Das ist die Kult-Esso-Tanke, ne? Die wahrscheinlich den meisten Umsatz macht für eine Tanke in Deutschland. Und dann ist man hier in der grotesken Situation, dass man sich fragt, setzen wir das jetzt ein für unsere Esso-Tanke? Das ist total absurd.
Wo früher die legendäre Imbissbude Heiße Ecke stand, entsteht für 8 Millionen ein gleichnamiges Hotel. In den Designelementen der 4-Sterne-Herberge sollen sich der Hafen und die Beatles widerspiegeln. Die haben an der alten Bude früher Pommes gegessen.
Schmidts Theater war natürlich auch so das Einfallstor. Also es ist ja eher so ein kleinbürgerliches Kulturprogramm, was sozusagen dann auch den Kiez wieder zugänglich gemacht hat für Leute, die nicht nur saufen und ficken wollten.
Die Veränderung war nur möglich aufgrund sinkender Immobilienpreise. Also es haben sich Kulturschaffende dort ansiedeln können, weil es günstige Mietpreise gab, weil alte Projekte wie die Piepshows nicht mehr funktioniert haben. Es war im Grunde genommen der Niedergang der Reeperbahn in den 70er, 80er Jahren, das Neue überhaupt erst ermöglicht hat.
Corny Littmann hat 1988 erst das Schmidt-Theater, später das Tivoli auf der Reeperbahn eröffnet. Eine 250.000 Besucher jährlich sehen die schrägen Eigenproduktionen. Vielen gilt der erfolgreiche Unternehmer als der erste Gentrifier. Mit Programmen wie Marlene Jaschke oder der Schmidt-Show zog er ein neues Publikum auf Deutschlands sündigste Meile.
Wir haben ja heute ein Angebot, was eher an die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert, als es 60, 70 Theaterbetriebe gab auf der Reeperbahn. Da war die Reeperbahn ein Ort des bürgerlichen Vergnügens. Und das ist hier heute wieder mehr geworden.
Corny Littmann, Jahrgang 1952, war der erste schwule Fußballpräsident der Bundesrepublik und brachte den finanzschwachen Club mit dem Totenkopf bis in die Bundesliga. Bei Aktionen wie Saufen für St. Pauli schlugen die Kneipen im Kiez ein paar Cent mehr aufs Bier und mit einem T-Shirt mit der Aufschrift Retter durfte sich jeder gut fühlen. Inzwischen protestieren die alten Retter und Sozialromantiker gegen die Kommerzialisierung ihres Clubs. In den VIP-Logen des von Littmann initiierten Stadionneubaus fließt der Champagner für ein Eventpublikum, das teilhaben will an der Party und am Rebellen-Image des Clubs. In der schönen neuen Welt von St. Pauli demonstrieren Fußballfans und Stadtteilaktivisten zusammen. Bring back St. Pauli. Reclaim your club and your Viertel. Am Anfang der Reeperbahn, wo der legendäre Mocho-Club stand, baut jetzt Star-Architekt Hadi Teherani die tanzenden Türme mit 25.000 Quadratmeter Bürofläche. 1,2 Millionen Quadratmeter Bürofläche stehen in Hamburg schon leer. Dafür fehlen 40.000 Wohnungen. In dem vom Star-Architekten David Chipperfield entworfenen 5-Sterne-Hotel Empire Riverside blickt man aus bodentiefen Fenstern auf große Frachter und bunte Container aus aller Welt oder auf die Prostituierten und Junkies in der Davidstraße. Bis 2003 war auf dem Gelände die Bavaria-Brauerei. 1.000 Leute hatten hier Arbeit. Inzwischen ist die Brauerei abgerissen und eine Stadt im Stadtteil entstanden. Braune Zementklötze mit exklusiven Eigentumswohnungen. Fremdkörper neben den kleinteiligen Gründerzeitbauten von St. Pauli.
Wenn ihr hier das Brauhausquartier anguckt, ne, mit diesem, was hier alles erdrückt einfach, nicht nur optisch, ne, weil sie das so reingeklotzt haben, ein ganzes Karree, ne, dann, wenn das genauso dann so aussieht, ist von St. Pauli nichts mehr über.
Margit Schenki, Filmemacherin, wohnt seit über 30 Jahren zwischen Brauereiquartier und Elbufer. Fast täglich diskutiert sie mit Nachbarn und Besuchern.
Es ist einfach widerwärtig und ich verstehe die Leute nicht, die da wohnen wollen, möchten und das prima finden. Das hat nichts mehr mit Lebensqualität zu tun, sondern da sitzt du wirklich in deiner kleinen Schachtel drin und alles übereinander und ja, es ist einfach tot. Da wächst kein Baum, nichts Grünes, es ist einfach widerwärtig.
Und jetzt plötzlich geht das so los. Hey, wir wohnen da, wir haben bezahlt. Das ist unser Eigentum. Jetzt muss hier aber Ruhe und Ordnung herrschen und Sauberkeit und, ne, also so, das ist es halt.
Die Angst geht um im Viertel. Auf der einen Seite die Hartz-IV-Empfänger, die noch fast ein Fünftel der Bevölkerung von St. Pauli ausmachen. Dort die Singles, die die teuren Miet- oder Eigentumswohnungen beziehen. Helmut Köhler von Köhler und van Bargen.
St. Pauli ist ein unwahrscheinlich bunter, kreativer Raum, der mit Sicherheit auch eine hohe Lebensqualität bietet und sehr zentrums- und elbnah ist.
Ganze Straßenzüge hat die Firma Köhler und van Bargen aufgekauft, um das Bernhard-Nocht-Quartier mitten in St. Pauli, 50 Meter von der Hafenstraße, zu bauen. Es ist das meist umkämpfte Bauprojekt im Viertel. Investor Helmut Köhler kennt die Probleme schon aus dem Brauereiquartier.
Da gibt es Leute, die wohnen dort und sagen, okay, wir zahlen ein bisschen mehr Miete, aber wir wollten nach St. Pauli. Wir freuen uns, dass wir hier wohnen, aber wir werden von den anderen wirklich wie Aussätzige behandelt. Obwohl, wir haben denen nichts getan und die verstehen das genauso wenig. Und daher finde ich es eigentlich genauso falsch zu sagen, wir wollen hier keine Eigentumswohnung oder wir wollen keine Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Die Menschen verändern sich ja nicht dadurch. Und ich denke, das wird nicht so sein, dass dort Menschen hinkommen, die St. Pauli verändern wollen. Weil die Leute, die dort hinziehen werden, die werden eine Affinität zu St. Pauli haben.
Na, guten Tag. Ist auch bei Ihnen die Miete schon wieder gestiegen?
Ach, die Miete.
Packen auch in Ihrer Straße immer mehr schwarze Limousinen, teure Geländeautos und so weiter? Ist auch Ihre Straße von Gentrification betroffen? Dann habe ich da etwas für Sie. Den Abwertungskit.
Abwertungskit?
Ja.
Das hört sich spannend an. Was ist denn das?
Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Erscheinungsbild Ihrer Wohnung nach außen verschlechtern. Schon bald setzt der Broken-Windows-Effekt ein.
Das ist so eine neue Theorie aus den USA.
Wohlhabende ziehen weg, Wohnungen sind nur noch schwer zu vermieten, die Preise purzeln in den Keller.
Sie meinen, ich könnte fast sagen, Abwertungskit, ich drücke meine Miete selber?
Wenn es nach den Marktstrategen geht, sollen Künstler und Subkultur in Zukunft gezielt Stadtviertel aufwerten. 144 Millionen Euro investiert der Hamburger Senat in das Leitprojekt Sprung über die Elbe, mit dem die auf einer Insel gelegenen Stadtteile Wilhelmsburg und Veddel modernisiert werden sollen. Mit der internationalen Bauausstellung IBA, der Bundesgartenschau und vielen kleinen Kunstfestivals sollen die bis heute von Ausländern und Arbeitern bewohnten Viertel als attraktive Locations ausgebaut werden. Kulturpolitiker platzieren ihre Fördermittel inzwischen so, dass die Ausnahmezustände dort entstehen, wo die Standortentwicklung sie braucht.
Wir, vielleicht das Vorwort, entweder wir können es dann doch leisten, wenn es renoviert wird, oder so, aber wir wollen gar nicht unter uns bleiben, ne? Und es ist auch nicht grundsätzlich gegen die Veränderung vom Kiez, weil es ist ja auch gar nicht so lange her, dass das ein Szene-Stadtteil wurde, wo dann auch Läden sind, wo man selber hingeht, ne? Früher gab es hier einfach keine Clubs oder so, die in Frage kamen zum Hingehen. Das Problem ist eigentlich, wo die Veränderung sozusagen rein Kapitalinteressen unterworfen wird und so einen Masterplan hat.
Not in our name, nannte Ted Geier das Manifest, das er mit seinem alten Bandkollegen Rocco Schamoni und Melissa Logan von Chicks on Speed, dem Schauspieler Peter Lohmeier und dem Journalisten Christoph Twickel im Oktober 2009 im Netz veröffentlichte. Die Zeit und andere Zeitungen druckten das Manifest nach.
Ein Gespenst geht in Europa, seit der US-Ökonom Richard Florida vorgerechnet hat, dass nur die Städte prosperieren, in denen sich die kreative Klasse wohlfühlt. Wir haben schon verstanden. Wir, die Musik-, DJ-, Kunst-, Theater- und Filmleute, die kleine geile Lebenbetreiber und ein anderes Lebensgefühlbringer, sollen der Kontrapunkt sein zur Stadt der Tiefgaragen. Wir sollen für Ambiente sorgen, für die Aura und den Freizeitwert, ohne den ein urbaner Standort heute nicht mehr global konkurrenzfähig ist. Wir sind willkommen. Irgendwie einerseits. Andererseits hat die totale Inwertsetzung des städtischen Raums zur Folge, dass wir doch Lockvögel sein sollen, in Scharen abwandern, weil es hier immer weniger bezahlbaren und bespielbaren Platz gibt. Wir sagen, eine Stadt ist keine Marke. Eine Stadt ist auch kein Unternehmen. Eine Stadt ist ein Gemeinwesen. Wir stellen die soziale Frage, die in den Städten heute auch eine Frage von Territorialkämpfen ist. Es geht darum, Orte zu erobern und zu verteidigen, die das Leben in dieser Stadt auch für die lebenswert machen, die nicht zur Zielgruppe der wachsenden Stadt gehören. Wir nehmen uns das Recht auf Stadt mit all den Bewohnerinnen und Bewohnern Hamburgs, die sich weigern, Standortfaktor zu sein.
Seit Jahren setzen Hamburgs Stadtpolitiker auf die Thesen des US-Ökonomen Richard Florida. Der 53-jährige Professor von der Universität Toronto ist mit seinem Bestseller The Rise of the Creative Class reich und berühmt geworden.
Wir leben in einer Zeit der dramatischen Veränderung. Ich glaube, in vielem ist die Transformation heftiger als die, die Marx beschrieben hat, als es um den Übergang von der landwirtschaftlichen Gesellschaft in die kapitalistische Industriegesellschaft ging.
Die Wirtschaftstheorie, die Richard Florida auf den Kongressbühnen der Welt verkündet, lautet: Der Aufstieg der kreativen Klasse wird die Welt verändern. Nur die Städte werden weiter wachsen, die die Akteure dieser Klasse anziehen.
Im Jahr 1900 arbeiteten in den USA mehr als 50% der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Weniger als 5% waren im kreativen Sektor beschäftigt. Als Wissenschaftler, Erfinder, Forscher und Entwickler, Künstler, Musiker, Schriftsteller, Filmemacher oder Designer, in den Medien, dem Entertainment, als Lehrer, Manager, als Finanz- und Businessleute. In den 50er Jahren waren nur noch weniger als 5% in der Landwirtschaft, dafür 50% in den Fabriken und weniger als 10% im kreativen Sektor. Heute arbeiten mehr als 30% der Arbeitskräfte in den USA, in Nordeuropa sind es bald 40% im kreativen Bereich.
Richard Florida hat ein eigenes Ranking-System aufgestellt. Städte werden nach einem Bohemian, Gay oder Diversity-Index beurteilt. Seine überraschende These, die auf Untersuchungen in den USA und in Schweden basiert: Je schwuler eine Stadt, umso offener ist sie und wirtschaftlich umso erfolgreicher.
Gewinnen werden die Städte, die offen und tolerant sind. Gegenüber Homosexuellen und Lesben, gegenüber Ausländern und Immigranten. Die neuesten ökonomischen Studien zeigen, um neue Wege beschreiten zu können, braucht man Diversität. Menschen, die anders denken und handeln. Wir wissen heute, dass die Orte mit der größten Anzahl an Homosexuellen und Lesben, an Immigranten, mit den meisten Künstlern und Bohemiers am innovativsten sind.
Auf Richard Floridas Rangliste haben Schweden und Finnland mit ihrer Toleranzkultur die USA bereits überholt. Holland und Dänemark holen auf. Während in Deutschland vornehmlich Künstler, Musiker, Designer, Architekten und Werber als Kreative gelten, zählt Florida auch Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure, Manager, Rechtsanwälte und Ärzte dazu.
Zunächst unbemerkt begann sich etwas Entscheidendes in den Städten zu ändern, als wir anfingen, mit Pappbechern voller Milchkaffee herumzulaufen. Ganze Zonen der Städte gaben einem bald das Gefühl, mit der Latte eine Aufenthaltsberechtigung zu erwerben.
Christoph Schäfer, der Hamburger Konzeptkünstler, misstraut Floridas Thesen von der Renaissance der Innenstädte durch die Kreativwirtschaft.
Die Stadt wird zur Betriebskantine und ich war jetzt gerade vor 5 Tagen in London. Und da gab es so eine riesige Halle, die anscheinend früher meine Markthalle war. Und da sitzen wirklich 20 Leute mit irgendwie einem Essen und einem Laptop. Und wirklich alle haben gearbeitet. Das ist so das Zeichen für die Art, wie sich durch mobile Geräte und durch die Rückverlagerung der Arbeit in die Städte, sich die Städte total verändern gerade. Das plötzlich das subjektive Teil der Arbeit wird, Träume, Vorstellungen, Haltungen, Vorlieben, also alles das, was man noch vor 25 Jahren als Hobby gesehen hätte, dann vielleicht als Subkultur und als Gegenentwurf gesehen hätte, wird jetzt plötzlich zu was, was eine Ressource ist, aus der man irgendwie Geld machen soll. Und tatsächlich eine Ressource ist, die ja ganz entscheidend dafür ist, ob man überhaupt noch irgendwas verkaufen kann oder nicht.
Die neuen profitablen Rohstoffe kommen aus der Kultur. Die Produktion und Verbreitung von Images, Symbolen und Stilen bekommt einen immer höheren Stellenwert in der Wertschöpfung.
Ich denke, dass es darum geht, sich diese Produktionsmittel, die die Stadt eigentlich bietet und die wir jeden Tag herstellen, eigentlich durch unsere Arbeit oder durch unser Nachdenken oder durch unser Herumlaufen, dass man sich die aneignet. Ich glaube, wenn man aus einer Vorortwohnung mit seinem klimatisierten Auto in die Hafen City fährt und für diesen Job viel Geld kassiert, den man dann macht, und dann aus der Tiefgarage dort wieder rausfährt und in die Vorstadt fährt, da produziert man nicht die Stadt. Da parasitiert man von der Stadt. Produzieren tun das Leute, die sich in diesen Städten aufhalten, da drin was machen und auch auf Städte angewiesen sind.
Die Hafen City ist das größte innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt Europas. Im Areal an der Wasserkante sehen die Stadtentwickler die einmalige Chance, die Hamburger Innenstadt um 40% zu erweitern. Zwischen der historischen Speicherstadt und der Elbe entsteht ein neues Quartier, in dem bis 2025 40.000 Menschen arbeiten und 12.000 wohnen sollen. Bei Quadratmeterpreisen bis zu 10.000 Euro sind die Wohnungen fast ausschließlich für die Bedürfnisse der oberen Mittelschicht konzipiert.
Und in Hamburg wird halt inzwischen richtig gehend an so einer Segregation gearbeitet und einer räumlichen Trennung. Und eben dieser Prozess der Gentrifizierung wird sozusagen so von oben gesteuert. Das große Vorbild ist weiterhin Disney World. Es ist also alles andere als ein verspielter Raum. Es ist ein hochprogrammierter Raum. Und insofern ist das, was jetzt gerade passiert in Hamburg, wo dann zum Beispiel St. Pauli zur maritimen Eventzone wird, wo es dann die Ruhezonen für die Reichen gibt, die wir das Golden Retriever Ufer oder die Tommy Hilfiger Zurückhaltungszone nennen, wo es dann die Business Improvement Districts gibt, wo der Straßenraum bereits an die benachbarten Firmen veräußert wurde und die dort Polizeigewalt ausüben dürfen und Hausrecht. So, das sind sozusagen Segregierungen der Stadt und die sozusagen versuchen, die Stadt als Themenpark neu zu formatieren, kann man sagen.
Mit einem Umsatz von 132 Milliarden Euro ist die Kreativwirtschaft in Deutschland inzwischen auf Augenhöhe mit der Chemie- und der Automobilwirtschaft. In den rund 15.000 Kreativunternehmen in Hamburg sind die Game- und Softwareentwickler am stärksten vertreten. In Nordrhein-Westfalen haben die Werber den größten Anteil. Kreativquartiere, das wissen auf einmal Immobilienleute auf der ganzen Welt, sind die Goldgruben von morgen. Zwischen Rhein und Ruhr hat sich die Zahl der Unternehmen in 5 Jahren auf rund 50.000 fast verdoppelt. Das Landeswirtschaftsministerium bezeichnet die Branche sogar als den größten Wirtschaftsbereich des Landes. Der Werber und Kunstsammler Christian Boros wurde zum Clustermanager Kultur- und Kreativwirtschaft berufen.
Das habe ich dann für mich selbst übersetzt als Klumpenbilder. Etwas zu clustern, das ist das moderne Wort für Haufenbildung. Und man bildet Haufen, damit Einzelaktivitäten, wenn sie auf einem Haufen sind, eine größere Visibilität erlangen. Meine Baustelle ist es, im Auftrag des Wirtschaftsministeriums die Faktoren zu stärken, die ökonomisch relevant sind. Das heißt, die mit Kulturgeld verdienen.
Christian Boros und sein Kollege Werner Lippert sollen die Kreativen stärker vernetzen und ihre Erfolge national und international sichtbar machen. Auch Medienmanager und Ex-Viva-Chef Dieter Gorni setzt auf das Wachstum der Branche.
Das ist doch die Chance, raus aus dem Ornamentalen, ins Zentrum der gesellschaftlichen Entwicklung. Und eine Gesellschaft, in der Kultur und Kunst Zentren der Entwicklung sind, wäre für mich der schönste Platz, wo man leben kann. Wir sind die ominöse alte Welt mit unserer kulturellen und auch künstlerischen Vergangenheit. Wir haben automatisch zwingend ein anderes Verhältnis zu unserer Geschichte und auch zu unserer Kunst in unserer Geschichte. Und deshalb glaube ich, ist die Debatte um die Kreativwirtschaft eine wunderbare, um zu lernen, dass Kunst und Ökonomie sich nicht fremd sind. Wenn Sie mal sehen, wie locker in anderen Volkswirtschaften darüber debattiert wird, dass das Zeitalter der Industrialisierung vorbei ist, dass jetzt geht es um individuelle Kundenansprache und dass man dafür Künstler braucht, die das können, die diese Geschichten erzählen können. Künstler werden wieder zu einem lebendigen, wesentlichen und auch motorischen Bestandteil der Gesellschaft.
Kunst wird in dem Kontext zur Affirmation, die den Boden für Wirtschaft und Tourismus bereitet. Die westliche Welt sichert die Herstellung der symbolischen Güter. Dazu zählen Wissen und Beratung, Medien und Marken, Architektur und Design.
Jetzt schon sind die Zahlen klar, da wird richtig Geld von links nach rechts geschoben. Uns bleibt übrig, in Europa zu erfinden. In der ursprünglichen Bedeutung schöpferisch tätig zu sein. Man erfindet Dinge. Und das können wir.
Neben Spitzenverdienern prägen sogenannte Mikrounternehmer mit 1 bis 3 Beschäftigten oder assoziierten Freelancern das Bild. Es steigt auch die Zahl der Kreativen, die weniger als die jährliche Bemessungsgrenze von 17.500 Euro verdienen. Die sehen sich schon als neues Prekariat.
Wir diskutieren da wirklich ganz intensiv, was muss man tun, um einen Ort zur Heimat werden zu lassen für Kreative. Gibt es kreative Quartiere, kann man sie erfinden? In einer Diaspora investiert keiner. In einer kulturellen Diaspora wird kein Geld investiert. Alle jammern über den Bedeutungsverlust des Rheinlandes als Stätte der bildenden Kunst. Und ein großes Jammern gibt es, wie wichtig war man in den 80er Jahren als Metropole neben New York. Es ist ein historischer Exodus gewesen. In so kurzer Zeit ist so viel Intelligenz weggewandert. Ein Ausbluten schmerzlichster Extremheit in ganz kurzer Zeit. Grausam, wirklich grausam, historisch nachvollziehbar.
3 Jahre lang, von 2009 bis 2012, verfügen die Clustermanager über einen Etat von 1,8 Millionen Euro, um neue Zentren der Kulturwirtschaft zu installieren und kreativen Menschen in NRW den Weg zu 4.000 Fördertöpfen zu weisen.
Ich glaube nicht mehr an die alten Städte. Ich glaube an Regionen. Das ist das Rheinland. Eine neue Generation erwächst. Auch diese Galeristen machen Ausstellungseröffnungen. Nur, die sind nicht getaktet. Dann machen die einen in der Woche im September und die anderen in der Woche drauf im September. Wenn man das zusammenführt in Köln und Düsseldorf, dann gibt es vielleicht einen größeren Grund für jemanden, der sammelt aus Paris, aus Brüssel zu kommen. Wir schaffen damit eine neue Destination. Es sind nicht die Städte, sondern es ist Rheinland.
Die kreative Stadt ist ja ein extrem bequemes Modell für Stadtpolitiken. Erstens verspricht die Orientierung an kreativer Stadt und an Kreativökonomien, dass die Städte aus ihren Krisen, die Deindustrialisierung, die Umbrüche zur Dienstleistungsgesellschaft hervorgebracht haben, dass die lösbar sind.
André Holm, Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität in Berlin und Autor des Buches »Wir bleiben alle – Gentrifizierung – städtische Konflikte um Aufwertung und Verdrängung«. Als Mittler zwischen akademischen Fachdebatten und sozialen Bewegungen veröffentlicht der 40-Jährige regelmäßig einen Gentrification-Blog. Nachrichten zur Stärkung von Stadtteilmobilisierungen und Mieterkämpfen.
Wir haben es mit schrumpfenden Städten zu tun. Das wird gar nicht für alle aufgehen. Ja, das alle Städte Erfolg haben können. Und gerade in dieser Situation kommt jemand und verspricht, aber hier ist der Trick, wie ihr trotzdem wachsen könnt, ja, wie ihr wieder vorne weg sein könnt. Das ist die erste Attraktivität, Hoffnung. Die zweite Attraktivität, die von so einem Modell kreative Stadt ausgeht, ist die Bequemlichkeit, dass nämlich gesagt wird, ihr müsst jetzt gar nicht mehr so groß investieren, ihr müsst einfach nur noch die weichen Rahmenbedingungen, weiche Standortfaktoren sind ja das, was Richard Florida betont, dass er sagt, also die kreative Klasse, wie immer das dann auch tatsächlich sein mag, die muss sich einfach wohlfühlen in eurer Stadt. Und dann kommt die und dann sozusagen ist das wie ein bisschen bei Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann. Ja? Und das ist natürlich stadtpolitisch eine Sache, die sogar fast ohne Geld zu funktionieren ist. Ja? Man muss jetzt nur noch rauskriegen, wie wollen Künstler und Kreative eigentlich leben, und dann stelle ich ihnen das zur Verfügung.
Fast ein halbes Jahrhundert haben wir unsere Städte immer mehr in die Breite gezogen, in Nordamerika in die Vorstädte. Wir haben die Menschen aus den Städten geholt und ein leeres Loch in der Mitte geschaffen. Die Plätze mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte sind die mit dem geringsten Wirtschaftswachstum. Die am stärksten besiedelten Plätze gewinnen. Das industrielle Zeitalter stand für die Trennung von Arbeit und Leben. Wir müssen Orte schaffen, wo diese Trennung aufgehoben ist. Wirklich kreative Plätze, an denen Künstler und Musiker und Fabrikarbeiter und Erfinder zusammen das Neue kreieren können.
Richard Florida ist Vertreter einer Stadtentwicklungspolitik, die sich primär an ökonomischen Prinzipien und am Wettbewerb orientiert. Die Stadt wird zu einem Unternehmen, von dem nur ein Teil der Bevölkerung, die Mittel- und Oberschicht, profitiert. Die, die an der neuen Kreativwirtschaft nicht partizipieren, werden zu Verlierern des Wandels.
Da ist auch die ganz veraltete Vorstellung, wenn ich irgendwo einen Sektor in der Stadt habe, der wirklich erfolgreich ist, dann hätte das einen Vorteil für alle anderen. Dann würde der Wohlstand durch die sozialen Schichten bis nach unten durchsickern. Und die Realität ist ja, dass die Städte sich spalten. Also dass der Erfolg einer kreativen Klasse, ja, selbst wenn das ein wirtschaftlicher Erfolg irgendwann wird, der hat ja gar keine Mitnahmeeffekte für die, die vielleicht aus den alten Industriefertigungen jetzt arbeitslos geworden sind. Ja? Oder für migrantische Viertel, die kulturell, ökonomisch den Anschluss an die Gesellschaft zu sagen verwehrt bekommen.
Düsseldorf.
Es ist unsere Stadt, unsere Stadt.
In Düsseldorf haben sich über 70 Gruppen von den Linksautonomen in der Kiefernstraße bis zum etablierten Malersaal als Freiraum in Bewegung verbündet.
Es ist unsere Stadt, wir schenken sie euch,
sagt Freiraum in Bewegung und schenkte der Stadt Düsseldorf große Wandbilder in einer verwahrlosten Unterführung, Parkbänke gegen Stadtumstrukturierung und Vertreibung, wo man sich treffen und schlafen kann.
Unsere Stadt.
Die Graffiti-Szene schenkte der Stadt ihre Schulden in Höhe von 100.000 Euro als Anerkennung für die konsequente kriminalisierende Haltung gegenüber Malern. Mit großer Anstrengung schenkte Freiraum in Bewegung der Stadt Düsseldorf einen offiziellen Weltrekord, um ein Zeichen im Städteranking zu setzen und ihr zu sagen:
Du mühst dich so unendlich ab, nach draußen was zu erreichen. Du hast versucht, die Olympiade zu kriegen. Du hast versucht, die schönsten Hafenbecken zu kriegen. Und alles gelingt dir nicht so richtig. Jetzt schenken wir dir mal einen echten Rekord.
Die Macher von Freiraum in Bewegung grillten die längste vegetarische Bratwurst der Welt.
Köln.
Wir haben erstmal Aktionen auf der Straße gemacht. Also wir haben quasi gesagt, solange wir kein Haus haben, machen wir das, was wir im autonomen Zentrum machen würden, auf der Straße. Und dann haben wir Lesungen in der U-Bahn gemacht, Open-Air-Theater, Open-Air-Kino, also Kino am Brüsseler Platz. Und wir haben Partys in Bankenvorräumen gemacht.
Hamburg.
44 Bündnisse und Initiativen, von den Linksautonomen des Kulturzentrums Rote Flora in Hamburg über die Bürgerinitiative Apfelbaum braucht Wurzelraum und den Baumbesetzern gegen Kohlekraftwerke bis zu den Netzaktivisten Es regnet Kaviar, kämpfen in einem Zusammenschluss um ihr Recht auf Stadt. Ein Begriff, den der französische Philosoph Henri Lefebvre schon 1968 als das Recht auf Nicht-Ausschluss von den städtischen Qualitäten und Dienstleistungen definierte. Künstler, die im August 2009 12 baufällige Gebäude des Gängeviertels besetzten und die Stadt zum Rückkauf des historischen Quartiers bewegten, stellten einen Leerstandsmelder ins Netz, auf dem jeder die aktuellen Leerstände der Stadt melden und einsehen kann. Sie nahmen sich die Straßen mit Baumbesetzungen, Kissenschlachten und Flashmobs.
Hamburg brennt, gebt uns Recht, was im Bands ohne Leute auf Konzerten ohne Meute ist, macht erinnern. Hamburg brannte.
Da gab es eine Walzerparade. Ne? Ich meine, wir haben auf der Straße, statt zu demonstrieren, von einem Ort zum anderen Walzer getanzt, mit sehr viel Spaß. Es war großartig. Wir haben eine Kundgebung mit Laternen gemacht, weil halt gerade Martinstag war. Ne?
Als in St. Pauli das letzte Stück Elbblick verkauft und zugebaut werden sollte, wehrten sich die Anwohner. Mit dem Action-Kit, einem tragbaren Planungsstudio samt Diktaphon, Polaroid-Kamera, Knete und ausklappbarem Hafenpanorama, wurde die Nachbarschaft besucht. Es gab sogar eine Telefon-Hotline für Menschen, die spätabends inspiriert sind. Aus den zahlreichen Ideen wurde Park Fiction auf knappem Raum entwickelt. Der fliegende Teppich und die Palminsel sind inzwischen die meistgenutzten Rasenstücke der Hansestadt. Echte Blumen sprießen neben Blechpalmen und auf der Hunderennbahn wachsen Buchsbäume in Pudelform. Ein Park ist ein utopischer Ort, glauben die Macher, und kämpfen weiter für ein anderes Leben im Viertel.
Sagt uns, gebt uns Recht!
Eines Tages werden die Wünsche die Wohnung verlassen, produktiv werden, auf den Dächern Pirouetten drehen, sich verknüpfen und dem Reich der Verwaltung des Elends ein Ende bereiten.
Die Idee des Jeudi Noir, des schwarzen Donnerstags, kommt aus Frankreich. In Zürich, Hamburg und Berlin umbenannt in fette Mietenpartys. Besichtigungstermine teurer Wohnungen werden zu Spontanpartys. Die hedonistische Internationale in Berlin kommt grundsätzlich nackt, die Federboa in der einen, den Ghetto-Blaster in der anderen Hand, denn die nächste Revolution muss tanzbar sein.
Die Kaufkraft der Berlinerin ist nicht besonders hoch. So kamen wir wieder mal ohne das letzte Hemd und nackig zum Besichtigungstermin einer überteuerten Wohnung in Kreuzberg. Den Partytest hat die Wohnung gut überstanden. Aber eigentlich sind wir stinksauer, dass hier mittlerweile 11,50 Euro Kaltmiete verlangt wird.
Eine neue Protestbewegung kämpft um den urbanen Raum. Es geht um die Konflikte des kommenden Jahrzehnts. Um die Frage, wo leben die Armen und wo leben die Reichen?
Ich halte diese politische Debatte, die jetzt auf der ganzen Welt geführt wird, für positiv. Vor 30, 40 Jahren wären diese Menschen, die auf der unteren Stufe der Gesellschaft leben, einfach an den Rand gedrängt worden und durch ihre Viertel wären die Bulldozer gefahren. Jahrelang haben wir geglaubt, dass die Innenstädte wertlos seien, dass das Kapital sie aufgegeben hätte. Es war nur noch ein Raum, in dem sich Menschen mit geringen Einkommen drängten. In den USA wurden die Behörden aktiv und haben die Innenstädte mit ihren Bulldozern plattgewalzt. In Europa war das selber der Fall. Doch jetzt, wo die Innenstädte wieder wertvoller werden, kann ich nur sagen, dass es so viel einfacher war, sich gegen die Behörden und Stadtentwickler zu wehren, die die Viertel zerstörten. Aber es ist fast unmöglich, sich den Kräften des Marktes entgegenzustellen. Es handelt sich mit um die größten Marktkräfte, die der Kapitalismus je losgelassen hat.
Ich fühle mich gut.
Berlin.
Willkommen in der fabelhaften Welt des Widerstands steht auf dem Transparent, das quer über der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain gespannt ist. An der Kreuzung Rigaer Straße-Liebigstraße, im Viertel auch liebevoll Dorfplatz genannt, räumen Müllmänner bunte Bänke und alte Sofas vom Bürgersteig. Das Ende eines nicht genehmigten Treffpunkts.
Die Liebigstraße 14. Geräumt werden. Widerstand. Gehen auf die Straße. Stürzen wir Berlin ins Chaos.
Die Liebe Straße 14 war Anfang der 90er Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain, somit Stadteigentum, und ist im Rahmen der großen Privatisierungswellen der letzten zwei Jahrzehnte an einen privaten Investor verkauft worden.
Die Stadt Berlin hat das besetzte Wohn- und Kulturprojekt 1992 legalisiert. Die Bewohner zahlen Miete für das vierstöckige Gründerzeithaus. Aber weil sie ohne Genehmigung eine Zwischentür zwischen Erdgeschoss und ersten Stock eingebaut hatten, um in den oberen Stockwerken ohne weitere Türen leben zu können, wurde nach jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen der Räumungsklage des Investors stattgegeben.
Für uns stellen Hausprojekte Räume dar, in denen wir einen gesellschaftlichen Entwurf in kleinem Maßstab entwickeln, ausprobieren und realisieren können. Und wir glauben, dass das was ganz Wichtiges ist, was eine Gesellschaft sich nicht nehmen sollte.
Die Menschen in der Liebigstraße 14 sind jung, aus 10 verschiedenen Nationen. Für sie war ihr bunt bemaltes Haus ein Kulturzentrum, offen für alle. Jakob, 22, macht eine Ausbildung zum Fahrradmechaniker.
Ich bin zum wöchentlichen Kino gegangen, zu den Volksküchen, wo es Essen gegen Spende gab. Hier sind Ausstellungen gemacht worden und es gab natürlich auch Konzerte und Partys.
Komm, ich zeig dir Berlin, du verbringst am besten Tag in Berlin. Die Strömende fahren wir mit dem Rad durch Berlin. Seit Jahren verdiene ich keine müde Mark in Berlin. Doch ich mag mehr Berlin, auch wenn ich gar nichts verdiene. Jeden Tag.
Es gab nach der Wende etwa 120 Hausprojekte hier in Friedrichshain. Von denen gibt es die allermeisten natürlich nicht mehr. Und weil es halt auch Orte sind, die keinen Profit abwerfen und auch ganz bewusst ein non-kommerzielles Kulturangebot und politische Veranstaltungen dort durchführen, sind das natürlich Orte, die im Zusammenhang mit einer Entwicklung der Gentrifizierung und Stadtumstrukturierung immer stärkeren Angriffen ausgesetzt sind.
Die Zeit ist schlecht für andere Wohn- und Lebensformen. Friedrichshain gilt als Paradebeispiel der Gentrifizierung, ähnlich wie der Prenzlauer Berg, wo 80% der Bewohner in den letzten 20 Jahren zugezogen sind. Die Mieten stiegen 2010 um fast 8%.
Ja, der Kiez wird super öde. Das finde ich halt auch sehr traurig. Berlin wird super öde. Also ich denke, Berlin war immer die Stadt der Räume für eigenwillige Lebenskultur oder also kreative Plätze, wilde Plätze, unkonventionelle Räume, unkonventionelle Ideen. Weil wenn die letzten Endes dann wegsterben, dann ist Berlin auch nicht mehr zu unterscheiden von Paris, London, Budapest und allen anderen Städten, in denen die Innenstadträume einfach nur teuer sind und in denen man dann Latte Macchiato trinken kann und ein bisschen shoppen kann und das war's. Ne?
Berlins Tourismusförderung weiß das und wirbt mit den alternativen Projekten, halblegalen Clubs und Bars in Hinterhöfen oder Raves in längst aufgegebenen Industriehallen. Trotzdem sind Kulturzentren wie Schokoladen und Tacheles von der Räumung bedroht. Die innovative Barszene an der Spree musste Investorenprojekten weichen. Dabei sind es die zeitweilig aus dem Immobilienmarkt gefallenen Ecken der Stadt, in denen die neuen Moden und Sounds entwickelt werden, um dann wie Techno als deutsches Kulturgut weltweit auf Reisen zu gehen.
I think that we have to give the people who use neighborhoods equity stakes in those neighborhoods.
Wir sollten den Menschen, die für die Lebendigkeit in ihren Stadtvierteln sorgen, Eigentumsanteile geben, ob sie Künstler oder Arbeiter sind. Dann können sie, wenn ihr Viertel sich verändert, selbst entscheiden, ob sie verkaufen, bleiben oder teilen wollen. Wenn ein Viertel seine kreative Energie verliert, wenn es nur noch Luxuseigentumswohnungen und Luxusläden gibt, dann stirbt es langsam. Und einen Ort, der langweilig ist, den verlassen auch die Reichen.
Nach einer UN-Studie finden 95% des Städtewachstums schon heute in Entwicklungs- und Schwellenländern statt. Die Städte der Zukunft werden seltener aus Glas und Stahl gebaut, als aus unbehauenen Steinen, Stroh, wiederverwendetem Plastik, Zementblöcken und Holzabfällen, schreibt der US-Soziologe Mike Davis. Ein Buch aus Frankreich heizt die Debatte unter den Gentrifizierungsgegnern an. Ausgelöst von den französischen Unruhen in den Vorstädten schrieb ein unsichtbares Komitee der kommende Aufstand.
Es geht nicht mehr darum zu warten auf einen Lichtblick, die Revolution, die atomare Apokalypse oder eine soziale Bewegung. Noch zu warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was da ist. Wir befinden uns schon jetzt in der Untergangsbewegung einer Zivilisation. Das ist der Punkt, an dem man Partei ergreifen muss.
Am 2. Februar soll in Berlin das Haus Liebigstraße 14 mit seinen 25 Bewohnern geräumt werden. 2500 Polizisten, darunter die schwarz gekleideten Sondereinsatzkommandos, haben den Einsatzbefehl bekommen. 11 Hundertschaften wurden aus anderen Bundesländern angefordert. Alle Kindergärten und Schulen im Umkreis hat man schon im Vorfeld geschlossen.
Viele Unterstützerinnen und Unterstützer aus anderen Ländern, aus Dänemark und Griechenland, Frankreich und Italien, haben sich Leute angekündigt oder sind schon eingetroffen. Denn das ist eine Entwicklung, die nicht singulär ist für Berlin, sondern die an vielen, vielen Orten der Welt, von London bis Mumbai, tagtäglich stattfindet.
Hunderte harren die ganze Nacht bei minus 10 Grad auf der Straße aus. Bautrupps haben tagelang geschweißt und gehämmert, alle Zugänge mit Eisenstangen und Sperrmüll verbarrikadiert, das Haus unbewohnbar gemacht. Der Traum ist aus. Ein neues Haus wird sich in diesem Viertel nicht finden lassen. Wut, Verzweiflung und Gefühle von Ohnmacht haben alle radikalisiert. Die Räumung soll den Hausbesitzer und die Staatsgewalt teuer zu stehen kommen. Das haben sie sich geschworen. Die schwarz gekleideten Beamten des SEK kommen über die Feuerleitern. Sie entern die umliegenden Dächer. Scheinwerfer vom Dach tauchen die Straße nachts um 3:30 in taghelles Licht. Spezialkräfte suchen mit Infrarotkameras die Fenster und Balkone ab. Die Straßen werden weiträumig abgeriegelt und geräumt. Journalisten und Fotografen sind unerwünscht.
Wie ihr gerade hören könnt, sind die ersten Hunde eingetroffen.
Drei Spezialisten der Piratenpartei haben unentdeckt in einem der Nachbarhäuser ein kleines Studio installiert. Sie senden wie die Menschen im verbarrikadierten Haus per Livestream. Durchgängig berichten sie im Internet. Jede Minute laufen neue Nachrichten über Solidaraktionen im ganzen Stadtgebiet via Twitter, Blogs und Live-Ticker auf. Die Szene ist hervorragend vernetzt.
Wir gehen gerade per Twitter rein, die Landsberger Allee 77, sowie in der Mühlenstraße gegenüber vom Ostbahnhof wurden Gebäude besetzt. Und dann fängt das jetzt wohl mit den dezentralen Aktionen an, das ist sehr gut.
Der Morgen graut in Friedrichshain, als um 7.40 Uhr die großen Räumfahrzeuge um die Ecke biegen. Polizisten in Schutzmontur klettern aus ihren Mannschaftswagen, während protestierende Nachbarn die Szenerie aus Boxen vom Balkon aus beschallen.
Wo ist der Gerichtsvollzieher? Das ist eine illegale Räumung!
Jetzt ist die Stunde der Äxte und Vorschlaghämmer. Der Rambock wird ausgefahren. 7 Stunden lang kämpfen sich die Beamten durchs Gebäude, beseitigen Barrikaden, brechen vermauerte Türen auf. Nachbarn aus den umliegenden Häusern trommeln mit Holzlöffeln auf Töpfe und Pfannen.
Die Häuser dienen, dienen ohne! Die Häuser dienen, dienen ohne!
Tausende ziehen den ganzen Tag durch die Straßen. In Friedrichshain, in Neukölln, in Kreuzberg. Die meisten Demonstranten sind unter 25. Wasserwerfer, Räumpanzer und 2500 Polizisten sind im Einsatz. Eine Spur der Zerstörung zieht sich durch die ganze Stadt. Der Berliner Polizeipräsident Dieter Glietsch auf der Pressekonferenz.
In den folgenden Stunden wurden teils wahllos, teils gezielt Sachbeschädigungen an Objekten unterschiedlichster Art begangen, darunter ein Polizeidienstgebäude, Bankfilialen, Supermärkte, die O2 World, der Liegenschaftsfonds, der Ostbahnhof, ein Autohaus, 2 Kaufhäuser, Modegeschäfte, Bürogebäude, Straßenlaternen, die BSR, ein BVG-Bus, Autos, eine Telefonzelle und ein Stromverteilerkasten.
Wenn man in der Liebigstraße an der Wand liest, tritt den Bullen ins Gesicht, bis der Schädel bricht, dann wird natürlich dieser unglaubliche Hass sehr deutlich mit derartigen Sprüchen. Ja, nicht nur in der Liebigstraße bemerken die Beamtinnen und Beamten den Hass. Es ist eine Gewaltexplosion teilweise erkennbar, über die niemand mehr redet. Aber wenn dann diese eckigen Pflastersteine an ihrem Kopf vorbeifliegen, und wenn Sie das mal erlebt haben oder Sie haben in einem Polizeifahrzeug zum Beispiel gesessen, was mit Steinen beworfen wird, da drin, das sind Umstände, allein durch die Geräusche, wo der Mensch schon ein Problem bekommt, bis hin zur Angst.
Der Sprecher der Polizeigewerkschaft Klaus Eisenreich.
Die Politik hat zum Beispiel diesen Begriff in Berlin Deeskalationskonzept geprägt. Für mich und für viele meiner Kollegen bedarf es derartiger Begriffe nicht, weil wir sagen, wir eskalieren nie. Wir deeskalieren aufgrund unserer Aufgabe.
Warum werden die Leute so sauer? Warum werden die Leute so aggressiv, dass sie sowas machen? Warum gehen Leute auf die Straße und schmeißen Steine? Doch nicht, weil sie dumme Gewaltchaoten sind. Das ist doch was dahinter. Und der Grund ist ja ganz klar. Die haben einfach die Schnauze voll von dieser Verdrängung und... Also das Stadtbild ist definitiv schicker geworden und man sieht ja auch ganz deutlich, die Leute, die kein Geld haben, die müssen umziehen.
Berlin kommt tagelang nicht zur Ruhe. Auch in anderen Städten wie Hamburg, Göttingen und Rostock, Kiel, Dortmund und Kopenhagen kommt es in den folgenden Tagen zu Solidaritätskundgebungen und heftigen Zusammenstößen mit der Polizei.
Für jede Räumung die passende Antwort. 1 Million Sachschaden.
Ein Plakat der autonomen Szene. Über die Gesamtkosten von gesellschaftlichen Konflikten wird nicht gesprochen. Ein moderner Wasserwerfer kostet schon in der Anschaffung 1 Million Euro. Eine zerbrochene Schaufensterscheibe kostet 2.300 Euro. Die Kosten für den Polizeieinsatz rund um den 1. Mai in Berlin haben sich seit 2006 fast verdoppelt. Von 2,9 Millionen Euro 2006 auf rund 5 Millionen 2010 und 2011. Die Zahl der eingesetzten Polizisten stieg von 5.000 auf 7.400. Klaus Eisenreich über die Räumung Liebigstraße.
Also mit Sicherheit liegen die Kosten bei über 1 Million, wenn man die eingesetzten Berliner Beamten und vor allen Dingen die Beamtinnen und Beamten aus anderen Bundesländern mit hinzunimmt.
Die Kosten betragen ein Vielfaches des Immobilienwertes der Liebigstraße 14. Die Berliner Tageszeitung spricht von einer 1-Million-Euro-Kampagne. Drohszenarien, die künftige Räumungen verhindern sollen.
Aber alles das kann kein Grund sein, dass der demokratische Rechtsstaat aufhört, sein staatliches Gewaltmonopol durchzusetzen. Das kann sich keinesfalls an der Kostenfrage orientieren. Dann müssen wir die gesellschaftliche Diskussion darüber führen, wie es dazu kommen kann, dass Menschen, die in einem Land leben, sagen, wir werden bei jeder Häuserräumung einen Schaden von mindestens 1 Million Euro verursachen. Die leben in diesem Land, die leben von diesem Land.
It also doesn't surprise me that in the midst of an economic transformation from an industrial order to a knowledge-driven or
creative. Es verwundert mich nicht, dass mitten in der ökonomischen Transformation von einer industriellen zu einer kreativen Ordnung sich die Klassenunterschiede und auch die geografische Trennung der Klassen wieder sehr verstärken. Da sind die Politiker gefragt. Das wird sich nicht von selbst wieder auflösen.
Ab jetzt! Gewinnen! Immer!
Ein Aufstand ist nicht wie die Ausbreitung der Pest oder der eines Waldbrandes, also kein linearer Prozess, der von einem ursprünglichen Funken ausgeht und nach um sich greift. Es ist eher etwas, das wie Musik Gestalt annimmt und dessen Zentren es gelingt, ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Schwingung durchzusetzen, obwohl sie selbst in Zeit und Raum zersprengt sind.
Ich bin ja hier Hausarzt in Kreuzberg und kriege da schon mit, wie die Armut auch das psychische Elend eigentlich vergrößert und die Ausmaße, die da zunehmen, dass wirklich ganze Wohnblöcke entmietet werden.
Michael Kronawitter, einer der Organisatoren der jährlichen 1. Mai-Demonstration in Berlin, ist Mitglied der Linken und kandidierte für das Berliner Abgeordnetenhaus.
Warum brennen Autos? Und zwar vor allen Dingen ja in so Gebieten, in denen momentan eine soziale Spannung besteht, die durch die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich, die ja in diesen Stadtteilen wie zum Beispiel Kreuzberg oder Friedrichshain extrem ist. Also da sitzt der Hartz-IV-Empfänger, der praktisch bei jedem Termin Jobcenter, dem also nochmal gesagt wird, dass er praktisch nichts wert ist und sieht, ich nehme mal als Beispiel den Porsche Cayenne. Der Porsche Cayenne kostet 130.000 Euro in der Standardversion und dann kann man das mal so durchrechnen, was einem Hartz-IV-Empfänger, der praktisch daran vorbeigeht in seinem Viertel, in dem man möglicherweise auch schon aus der Wohnung demnächst ausziehen darf, weil die Mieten hochgegangen sind, und dann sieht er diesen Porsche Cayenne und weiß, dass er für Mobilität, also das heißt, was ihm in seinem Hartz-IV-Satz für die öffentlichen Verkehrsmittel zusteht, das sind irgendwie 14,80 €. Und wenn man das dann mal durchrechnet, wie lange er diesen Mobilitätssatz ansparen müsste, dann sind es 760 Jahre. Und dann denke ich mal, das sind dann knapp 800 Jahre Abstand zum besseren Leben, das er da einfach symbolisiert am Straßenrand sieht.
Berlin-Kreuzberg, Berlin-Friedrichshain, Berlin-Neukölln, Berlin-Wedding, Berlin-Marzahn-Hellersdorf.
Der ehemalige Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Udo Ulf Kotte zitiert in Vorsicht Bürgerkrieg, was lange gärt, wird endlich Wut, eine streng vertrauliche Liste der Sicherheitsbehörden, die soziale Brandherde quer durch Deutschland benennen. Die Liste, die als Reaktion auf die schweren Unruhen in den französischen Vorstädten erstellt worden sei, nennt 165 Stadtteile und Orte, in denen Sicherheitsexperten starke soziale Unruhen, Krawalle und Revolten in absehbarer Zeit für wahrscheinlich halten. Die Frage, wem gehört die Stadt, muss nicht nur in Hamburg, Berlin, Köln oder Frankfurt dringend beantwortet werden.
Der Bohem-Faktor oder das Recht auf Stadt. Ein Feature von Nina Hellenkemper. Es sprachen Katrin Welisch, Alexander Hauf und Andreas Laurenz Meyer. Technische Realisation Nico Schütte. Musikauswahl Frank Dommert und Nina Hellenkemper. Regieassistenz Lars Zastrow. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Gisela Korbes.